Ich weiß noch, wo ich das erste Mal unten war. Nach 6 Tagen kam ich nach Hause. Ich war so krank. Und es hat nichts damit zu tun gehabt, dass es November war, dass es kalt war. Sondern ich war einfach komplett überfordert mit allem.
Wir wollten eigentlich keinen Verein. Eigentlich habe ich gesagt, nee, Verein brauchst du nicht nochmal. Ja. Und es hat so einen Zeitraum von 2-3 Monaten gehabt, wo wir gesagt haben, so jetzt machen wir es. Und dann haben wir es getan.
Für mich gibt es halt einfach keine Grenzen. Tierschutz ist Tierschutz. Und da, wo Leid ist, muss geholfen werden. Und mir ist das vollkommen egal, wo das ist. Uns als Verein, uns als Menschen ist es tatsächlich auch egal, was es für ein Tier ist.
Jassi, komm.
Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Hallo, in den nächsten beiden Folgen geht es um das Thema Tierschutzverein im Auslandstierschutz. Das ist der erste Teil. Ich möchte mal eine Lanze brechen für die tolle und wichtige Arbeit der vielen Tierschutzvereine, die Hunde aus dem Ausland zu uns bringen, um ihnen den Neustart in ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Vielen ist nicht klar, worin die Vereinsarbeit im Einzelnen besteht, wie sie abläuft und was alles dazugehört. Und dass diese Arbeit auch Schattenseiten hat. Ich habe mit Frauen von 3 Vereinen über ihre Erfahrungen gesprochen, die sie in jahrelanger Tierschutzarbeit im Auslandstierschutz gesammelt haben. Nina Wabitsch und Julia Röll vom Verein Wegrennen. Gugu Sauter vom Tierschutz Spanien und Kerstin Felske vom TSV Nueva Vida. Den sperrigen Zusatz e.V. lasse ich bei den Vereinsnamen weg, obwohl alle 3 natürlich eingetragene Vereine sind. Die 4 Frauen sind Vorsitzende ihrer Vereine und wissen, wovon sie sprechen. Sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen, teilweise auch von Einzelfällen, die man nicht verallgemeinern kann. Dass die Vereinsarbeit nicht immer einfach ist, ein dickes Fell erfordert und viele Rückschläge zu bieten hat, können aber alle berichten. Wegrennen ist ein 2-Frauen-Betrieb mit Sitz in Hessen. Es ist ein sehr kleiner Verein mit wenigen Mitgliedern und Nina und Julia schultern die komplette Vereinsarbeit allein. Sie arbeiten in Spanien mit der Fundación Benjamin Mehnert und Martínez en la Calle in der Nähe von Sevilla zusammen und außerdem mit Tierschützerinnen in Italien. Wegrennen konzentriert sich auf die Vermittlung von Spezialos, sprich von Hunden mit Handicap und oder alte Hunde. Dafür arbeitet der Verein mit Pflegestellen, die den besonderen Bedürfnissen gerecht werden können. Und sie finden auch immer wieder Menschen, die solchen schwer vermittelbaren Hunden ein Zuhause geben möchten. Auch wenn das in letzter Zeit immer schwieriger geworden ist. Der TSV Nueva Vida hat seinen Sitz in Brandenburg und zählt auch zu den kleinen Vereinen im Auslandstierschutz. Hier steht nicht die Vermittlung von Hunden im Vordergrund, sondern die Unterstützung des kleinen Partnertierheims in Segovia und die Umsetzung gemeinsamer Projekte vor Ort. Aber natürlich vermittelt der TSV Nueva Vida von da auch Hunde über seine Pflegestellen nach Deutschland. Der Tierschutz Spanien sitzt in Baden-Württemberg und ist der größte Verein hier in der Runde. Knapp 3000 Hunde wurden in den 20 Jahren seit Vereinsgründung 2004 bereits vermittelt. Der Tierschutz Spanien ist der einzige deutsche Verein, der in Spanien ein eigenes Tierheim für Galgos, Podencos und andere Rassen betreibt. Dabei kooperiert der Verein mit seiner spanischen Partnerorganisation Galgos del Sur in der Nähe von Córdoba. So viel zur Vorstellung der Vereine. Was muss erfüllt werden, um einen Tierschutzverein betreiben zu können? Um in Deutschland einen Tierschutzverein überhaupt erst einmal gründen zu können, benötigt man eine behördliche Erlaubnis. Es muss ein Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz erbracht werden. Und zwar nicht einer für alles, sondern für jede einzelne Sparte, in der man tätig werden möchte. Also zum Beispiel für wissenschaftliche Forschung, Hundeschulen, Transporte, Nutztierhaltung und so weiter. Für Auslandstierschutz ist das die Sachkundeprüfung nach § 11 Tierschutzgesetz, Satz 1, Nummer 5. Den Veterinärämtern kommt hierbei eine wichtige Rolle zu, denn sie sind unter anderem auch für den Tierschutz verantwortlich und entscheiden letzten Endes, was ein Verein darf und was nicht. Wie viele Hunde dürfen pro Jahr vermittelt werden? Wie viele Pflegestellen darf ein Verein haben? Welche Voraussetzungen müssen Pflegestellen erfüllen? Wie sind Vor- und Nachkontrollen durchzuführen? Und so weiter. All das wird von den Veterinärämtern geregelt. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Regelungen, denn die Veterinärämter sind Organisationseinheiten auf Landkreisebene. Da sie der Kommunalverwaltung angehören, gibt es auch wesentliche standortbezogene Unterschiede, mit welchen Auflagen zum Beispiel im Auslandstierschutz tätige Tierschutzvereine belegt werden können. Das wirkt sich auch auf Ausrichtung, Wirkungsfeld, Vermittlungsabläufe, sprich auf die gesamte Arbeit der Tierschutzvereine aus und bedeutet, dass nicht jeder Verein das Gleiche darf oder nach denselben Regeln behandelt wird. Nach einer Strukturreform vor einigen Jahren hat sich zudem die Vergabe des Sachkundenachweises maßgeblich verändert. Vereine, die ihre Zulassung vor der Strukturreform bekommen haben, erhielten diese meist unbefristet. Nach der Reform aber ist die Zulassung nach § 11 in vielen Fällen nur befristet ausgesprochen worden. So gibt es Vereine, die nach Ablauf einer bestimmten Frist, und die kann mit 1,5 bis 3 Jahren wirklich kurz sein, die Zulassung nach § 11 neu beantragen müssen. Sie müssen dann zwar keine neue Prüfung ablegen, aber es kann sein, dass das Veterinäramt mit einer neuen Zulassung neue Auflagen festlegt.
Befreundete Vereine von uns haben einen unbefristeten 11er. Die haben natürlich einen ganz anderen Spielraum als wir. Unser geht jetzt bis 27. Und dann müssen wir wieder einen neuen Antrag stellen.
Aber auch dieser Zeitraum bis zur nächsten Befristung, den müssen wir ja nutzen, um Seminare zu machen, die wir auch vorweisen müssen.
Fortbildung.
Mhm. Fortbildung, Seminare, genau.
Nina und Julia von Wegrennen.
Aber jeder Verein hat eben andere Auflagen. Wir haben einen befreundeten Verein in Bayern, schon weit vor uns gegründet, schon sehr, sehr lange in der ganzen Materie drin. Eigentlich gar keine Auflagen. Also es differiert stark und es gibt kein deutschlandweites Großkonzept, was das alles abdeckt. Das kann jeder Landkreis für sich und jedes Land selber bestimmen.
Das Einzige, an was sich jedes in Deutschland ansässige Mitglied der Tierschutzvereine halten muss, ist das Tierschutzgesetz.
Ja.
Das ist so das Überbegriffliche. Aber ansonsten, also daran muss sich natürlich auch das Veterinäramt halten.
Was müsst ihr erfüllen, damit ihr im Auslandstierschutz überhaupt arbeiten dürft? Was gibt's da für Bedingungen?
Wie viel Zeit haben wir denn? Ich hatte es jetzt tatsächlich ein bisschen einfach, weil Nina schon den Verein eigentlich komplett aus dem Boden gestampft hat. Und wir den dann wirklich nur anpassen und umformen mussten.
Bevor du dazugekommen bist sozusagen.
Genau. Diese Umformung hat beinhaltet, dass wir beide eine Prüfung machen mussten beim Veterinäramt.
Die Sachkundeprüfung nach § 11 Tierschutzgesetz Absatz 1.
Muss ganz jeder genau machen, der einen Tierschutzverein
korrekt
macht?
Ja. Die Prüfung ist machbar. Es ist ein einfaches Format. Es sind Single-Choice-Fragen. Es ist eine bestimmte Zeit, in der du diese ganzen Fragen beantworten darfst. Aber es ist und bleibt eine Prüfung. Es ist eine offizielle Prüfung.
Du hast Themenfelder, die vorgegeben sind. Das ist aber auch alles, was dir das Veterinäramt sagt. Also wir mussten uns die Informationen, das Lernmaterial, mussten wir uns selbst irgendwie zusammensuchen. Wir kriegen nur die Themenfelder und einen Termin. Und dann muss man da erscheinen und dann setzt man sich an so einen Computer und dann wird das alles eingegeben, wer man ist und was man da macht. Und dann muss man da sich immer schön weiterklicken, durchklicken. Und dann geht man irgendwann auf Enter und dann sieht man auch direkt, ob man verstanden hat oder nicht. Das ist ganz schrecklich. Drücke ich auf Enter?
Wir haben beide beim ersten Mal bestanden. Man kann diese Prüfung tatsächlich ja auch wiederholen. Ich weiß nicht, ob unendlich, das weiß ich tatsächlich nicht.
Och, das Veterinäramt wird nicht Nein sagen, weil die kostet ja auch
was. Kostet ja auch Geld, genau. Es ist ja nicht so, dass das für Umme ist. Es kostet wirklich auch Geld und ich finde nicht wenig.
So, das ist Teil des Antrages, den ein Verein stellen muss, um Auslandstierschutz betreiben zu dürfen. Der Sachkundenachweis, den beide verantwortliche Personen haben müssen.
Aber den brauchst du auch, wenn du im Inland Tierschutz machen möchtest?
Ja.
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 Brauchst nur eine generell andere Form.
Dieser DOQ, also Doc-Test, ist eigentlich für ganz viele Bereiche im Tierschutz. Also es gibt den Doc für Auslandstierschutz, es gibt für Zucht und gewerbliche Geschichten, für Pensionen, Tierheim, ähnliche Einrichtungen, für alles Mögliche, auch wenn du Transporte fahren möchtest, wenn du Nutztierhalter, so in die Richtung. Also man hat da verschiedene Sachkundegebiete, die man alle prüfen lassen muss beim Veterinäramt.
Und wenn man einen Test hat, hat man nicht automatisch den anderen auch. Also man muss wirklich für jeden einzelne Sparte, die man abdecken möchte, muss man dann eine separate Prüfung machen.
Und dann muss man den Antrag ausfüllen?
Genau, mit der Prüfung hast du es ja noch nicht im Sack.
Nee. Dann darfst du halt damit den Antrag ausfüllen, dass du Auslandstierschutz betreiben willst. Da musst du dann einiges reinschreiben, auch in welche Länder, das musst du alles festlegen. Wie viele Hunde im Jahr?
Können das Fantasiezahlen sein?
Nee. Also das Ding ist halt, wenn man wenig Erfahrung hat, weiß man natürlich auch nicht, was man da reinschreibt. Keine Ahnung, wie viele Hunde ich vermitteln möchte im Jahr. Wenn du das noch nie gemacht hast.
Mein Impuls wäre, na, so viel wie es geht. Lass mal 500
und
reinschreiben.
Das darf man nicht. Ja, und das funktioniert nicht. Ja. Also genau. Du musst es klar beziffern. Und dass wir uns vorstellen, wir würden gerne, nehmen wir mal eine Zahl, 50 Stück vermitteln, heißt ja noch lange nicht, dass wir das auch tun. Am Anfang musst du es einfach, irgendwie musst du da was reinschreiben, ob das dann im Endeffekt passt oder nicht. Steht noch in den Sternen, wenn es passt, hast du Glück. Also wenn du weniger oder genau diese Zahl hast, ist gut. Wenn du merkst, du kommst drüber, musst du halt wieder
neuen Antrag stellen.
Genau, musst du wieder einen neuen Antrag stellen, musst sagen, hier, pass auf, wir wären jetzt bei Hund 51, geht das noch?
Was ist die Konsequenz, wenn du drüber kommst, sag mal jetzt mal deutlich, jetzt nicht mit einem Hund oder aber...
Geldstrafen.
Okay.
Also es sind Bußgelder, die du zahlen musst. Im besten Fall, im schlechtesten Fall zieht das eine Anzeige mit sich.
Und die Entziehung deiner Erlaubnis.
Das ist Paragraphen 11, ja.
Und was ist der Unterschied, wenn ich jetzt sage 50 Hunde im Jahr oder ich sage von vornherein 100 Hunde im Jahr?
Das kann dir nicht unbedingt gewährt werden. Also wir hatten auch bei unserem nächsten, wir hatten nur einen befristeten Vertrag bekommen quasi. Also die Erlaubnis war befristet und als wir dann den neuen Antrag gestellt haben, haben wir 100 Hunde nämlich tatsächlich reingeschrieben. Genau. Wir wollten erhöhen und wir wollten tatsächlich eigentlich auch noch ein weiteres Land mit reinbringen. Wurde uns beides nicht gestattet. Weder das dritte Land,
noch die
Anzahl der Hunde, die hat das auf 75 beschränkt.
Aber immerhin trotzdem mehr sozusagen.
Genau, ein bisschen mehr als vorher.
Es ist halt einfach so, wenn du ein bisschen eine höhere Zahl angibst, bist du einfach in trockenen Tüchern. Also wir sind weit entfernt von 100 Vermittlungen im Jahr. Trotzdem wollten wir uns einfach diesen Spielraum lassen, dass du nicht sagen musst, oh, jetzt sind wir bei 51 oder 76. Entweder wir müssen einen Hund ablehnen oder wir müssen eben nochmal einen Antrag und wer weiß, wie lange das dann dauert. Das ist ja auch nicht so, du füllst einen Antrag aus und hast innerhalb von einer Woche eine Antwort oder eine Bewilligung.
Innerhalb von einem halben Jahr müssen sie.
Ja.
Aber das kann unter Umständen halt eben für kurzfristige Sachen schon zu lang sein.
Genau.
Gerade in puncto Italien, die Hunde verschwinden manchmal auch oder halten nicht durch oder da gibt es diverse Sachen, die einfach diesen Zeitfaktor wertvoll machen. Bei unseren spanischen Partnern sind die Hunde durch und durch, weil es eben große zugelassene Organisationen sind, gut aufgehoben. Bei den Privatleuten in Italien, die müssen keine Fehler machen, trotzdem kann so ein Zeitfaktor eine Rolle spielen. Und da sitzen Nina und ich dann schon auf heißen Kohlen und denken uns, okay, dieser Hund hat nicht ein halbes Jahr Zeit.
Wir haben jetzt gerade eine Tierschützerin vor Ort in Italien, die aus ihrer Wohnung rausgeworfen wird oder aus ihrem Haus, aus ihrem Angemieteten. Die sitzt da halt mit zig Hunden und wir versuchen die händeringend zu vermitteln, aber bekommen sie nicht unter. Was macht die Frau mit diesen Hunden? Was passiert mit den Hunden?
Und auch wenn wir es nicht live vor Augen haben, wir fühlen uns ja verantwortlich. Also ich glaube, dass das vielmals unterschätzt wird, wie viel im Kopf dann auch stattfindet.
Im Laufe der Recherchen zu dieser Folge habe ich aus verschiedenen Quellen erfahren, dass die Veterinärämter in einer Machtposition gegenüber den Vereinen sind und immer am längeren Hebel sitzen. Aber in vielen Fällen läuft die Zusammenarbeit zwischen Verein und Veterinäramt gut und reibungslos. Mir wurde aber auch von Einzelfällen mit Schikane oder Überregulierungen berichtet, die eine gute Vereinsarbeit im Auslandstierschutz fast unmöglich machen. Nicht selten sehen sich Vereine mit Amtswillkür konfrontiert. Und wie stark Vereine an den guten Willen des zuständigen Veterinäramtes gebunden sind, verdeutlicht die Tatsache, dass ich diese Berichte neutral und ohne Namensnennung oder gar O-Töne wiedergeben muss. Zu groß ist die Befürchtung, dass sich öffentliche kritische Äußerungen negativ auf einen Verein auswirken könnten. Und was sagen die Veterinärämter dazu? Das ist für mich unmöglich herauszufinden. Zum einen, weil sie auf Kreisebene organisiert sind, es dadurch einfach zu viele gibt und sie auch in Eigenermessen handeln können, es also keine allgemeine Vorgehensweise gibt. Zum anderen, weil natürlich keine Eingeständnisse zu einem fragwürdigen Umgang mit Auslandstierschutz zu erwarten sind. Bleibt also nur der Eindruck, der bei manchen Tierschutzvereinen entsteht. Einige Veterinärämter scheinen dem Auslandstierschutz sehr skeptisch gegenüberzustehen und zu versuchen, diesen mit sämtlichen Mitteln zu deckeln. Auch Dinge wie, wir haben genug Hunde in deutschen Tierheimen und müssen nicht auch noch Hunde aus dem Ausland importieren, haben Vereine schon von Veterinärämtern gehört. Es gibt Tierschutzvereine, die sogar ihren Vereinssitz verlegen mussten, weil eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem zuständigen Veterinäramt nicht möglich war. Aber man muss auch erwähnen, dass in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat, die auch die Vorgaben für die Veterinärämter verschärft hat. Generell hat der Auslandstierschutz zugenommen. Es gibt mittlerweile mehr Vereine als zum Beispiel noch Anfang der 2000er Jahre. Und es werden viel mehr Hunde nach Deutschland importiert. Mit der Einführung des Traces-Systems 2004 haben sich die Kontrollpflichten der Veterinärämter verstärkt. Und auch der illegale Handel mit Hunden und Katzen innerhalb der EU hat den Druck auf Behörden erhöht, das Problem zu regulieren. Es ist also nachvollziehbar, dass auch beim Auslandstierschutz inzwischen strengere Maßstäbe angesetzt werden müssen, als beispielsweise noch um die Jahrtausendwende. Trotzdem gibt es viele Veterinärämter, die unterstützend mit Tierschutzvereinen zusammenarbeiten und so eine gute und auch verantwortungsvolle Arbeit im Auslandstierschutz ermöglichen. Aber es gibt eben auch die Veterinärämter, die es eher darauf abgesehen haben, Auslandstierschutz zu erschweren oder ganz zu verhindern. Wie finanziert sich ein Tierschutzverein und kann man mit Tierschutz Geld verdienen? Okay, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Geld verdienen kann man mit Tierschutz definitiv, zum Beispiel im Transportgewerbe. Unternehmen, die sich auf den Transport von Hunden aus dem Tierschutz quer durch Europa spezialisiert haben, verdienen damit Geld. Firmen, die Verbrauchs- und Konsumgüter herstellen, verkaufen und dabei einen Teil dem Tierschutz spenden, verdienen auch Geld. Gehälter in Tierheimen, Futtermittel, Veterinärmedizin und so weiter. Überall entstehen durch die Tierschutzarbeit Kosten, die auch bezahlt werden und somit auf der anderen Seite zu Einnahmen führen. Verdient man aber durch die Arbeit in einem Tierschutzverein Geld? Kommt drauf an. Es gibt Vereine, die mit Angestellten arbeiten und deren Gehälter vom Verein bezahlt werden. Diese müssen also über die Vereinsarbeit verdient werden. Aber bei den drei Vereinen, mit denen ich gesprochen habe, ist das nicht der Fall. Denn hier basiert die Vereinsarbeit ausschließlich auf Ehrenamt. Die Vorstände und Mitglieder verdienen mit ihrer Arbeit im Verein kein Geld. Alle generierten Gelder werden dem Satzungszweck gemäß eingesetzt. Die Gelder, die ein Verein für seine Arbeit benötigt, setzen sich dabei aus drei Hauptpunkten zusammen: Mitgliedsbeiträge, Spenden und Vermittlungsgebühren. Die Vereinssatzungen schreiben fest, wofür die Gelder eingesetzt werden dürfen.
Ganz wichtige Frage. Verdient ihr damit Geld? Wie sieht's denn mit dem Lebensunterhalt aus? Es gibt immer wieder Beispiele, wo man sieht, im Tierschutz fließt viel Geld. Mhm. Kann man damit Geld verdienen?
Also du kannst damit Geld verdienen, definitiv. Wir sind ja jetzt ein Verein, wir haben kein Tierheim oder keine tierheimähnliche Einrichtung. Wir haben dementsprechend auch keine Angestellten, die den ganzen Tag Tiere vor Ort versorgen müssen. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt nicht mit dem Tierschutz. Wir haben beide einen ganz normalen Beruf, mit dem wir unser Leben bestreiten, wo dann auch natürlich auch in Tierschutz fließt. Ne? Das ist schon klar. Also wir verdienen den Lebensunterhalt eigentlich rückwärts, im Gegenteil. Ja.
Wichtig für die Finanzierung der Vereinsarbeit sind nicht nur Spenden, sondern auch Mitgliedsbeiträge, sagt Kerstin vom TSV Nueva wieder.
Mitglieder sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eines Vereins. Ohne Mitglieder funktioniert es insofern nicht so richtig gut, weil du natürlich auch als kleiner Verein fest Ausgaben hast. Ne? Also sei es die Internetseite zu betreiben, sei es einen Vereinssitz zu haben, der nicht irgendwo in einem Haus angebunden ist. Ja, einfach so laufende Kosten, die eben nicht unbedingt direkt in den Tierschutz einfließen, die aber durchaus auch wichtig sind, damit man überhaupt arbeiten kann. Und du brauchst halt eine Kalkulationsgrundlage. Also sind die Mitglieder das A und O eines Vereins, weil die bilden eigentlich den Grundstein, dass du eigentlich jedes Jahr sagen kannst, auch wenn mal wieder ein paar weggehen und ein paar dazukommen, das ist ganz normal. Aber das ist die Grundlage, wo wir sagen, okay, das können wir uns auf jeden Fall leisten und das müssen wir uns leisten, damit wir arbeiten können. Ja, je mehr das dauerhaft unterstützen, desto mehr feste Eingänge, Geldeingänge haben wir natürlich auch. Aber das Wichtigste sind Spenden, anders funktioniert es nicht. Und man hat einfach als eingetragener Verein ganz, ganz viele Möglichkeiten, man muss ihn nur nutzen. Es gibt ganz viele Sachen, wo man Geld herbekommen kann, da staunt man immer wieder. Sei es jetzt eine Otto-Spendenaktion, wo Altkleider gesammelt werden und ja, ein Ranking dadurch gemacht wird, an welcher Stelle man ist und so viel Geld man bekommt, wo man einfach denkt, mit Altkleidern, okay, für einen Tierschutzverein, aber es funktioniert. Und wenn es nur, weiß ich nicht, 500 Euro sind oder so, nur ist gut, 500 Euro sind viel Geld. Ja, so finanzieren wir uns.
Könnt ihr Spendengelder frei einsetzen, wie ihr wollt, oder sind die zweckgebunden oder hängt das davon ab?
Ja, wir haben ja eine Satzung und wir müssen natürlich immer satzungskonform arbeiten. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen eine Party für den Tierschutz und finanzieren uns mal eben schnell die Party. Von daher ist das alles schon zweckgebunden. Natürlich erstmal alles, was nach Segovia fließen kann, Das darf sein, das ist auch satzungsgebunden und das ist auch vom Finanzamt dann entsprechend genehmigt. Alles, was in den deutschen Tierschutz fließen kann, natürlich auch, weil auch das ist in unserer Satzung verankert. Ja, es ist durchaus zweckgebunden natürlich. Und man hat einfach auch eine Verantwortung gegenüber denen, die das unterstützen, weil die unterstützen ja unser Projekt. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich unterstütze irgendwas. Also es geht auf jeden Fall immer in Tierschutzprojekte.
Spenden zu generieren ist ein wesentlicher Bestandteil der Vereinsarbeit. Neben Geldspenden sind auch Sachspenden sehr wichtig. Das bedingt auch eine Logistik, die die Spenden zum Einsatzort bringt. Nicht alles ist dabei sinnvoll.
Sachspenden ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir haben in den ersten Jahren einen Keller voll Sachspenden gehabt, weil die Leute natürlich auch ihr altes Zeug alles loswerden wollen. Und wir an irgendeiner Stelle dann mal angefangen haben zu sagen, so jetzt ist Schluss, weil es war auch unheimlich viel versifftes Zeug dabei. Das ist wirklich unfassbar. Altes Futter, weiß ich nicht, was alles so. Und wir haben dann irgendwann mal angefangen, Regeln aufzustellen für uns und haben natürlich dann auch mal angefangen nachzufragen, was braucht ihr eigentlich an Sachspenden? Was ist denn wichtig für euch in Segovia? Und aus diesen Regeln und das Klarstellen, was braucht ihr alles, ist ziemlich minimiert. Von daher, Sachspenden sind gar nicht mehr so das ganz große Thema. Es sei denn, es wird wirklich was ganz dringend benötigt, dann machen wir einen Aufruf und dann wird das besorgt. Weil, und da kommen wir zum nächsten Punkt, die Versandkosten nach Spanien einfach unendlich teuer sind. Also wenn wir Futter bestellen für Segovia, dann machen wir das in Spanien, damit die Versandkosten einfach nicht ins Unendliche gehen. Was wir jetzt hier so an Spenden bekommen, das geht nicht weg. Also wir haben hier jede Menge Tierschutzprojekte, die wir denn hier vor Ort unterstützen, wo wir Sachspenden einfach hingeben. Wir haben in Angermünde ein Katzenschutzprojekt laufen, wo wir auch schon Kastration unterstützt haben, wo Futter hingeht, wo Privatleute Streunerkatzen füttern, die sich das Futter bei uns abholen. Wir nutzen teilweise Sachspenden für unsere Pflegestellen hier, die einfach ausgestattet werden müssen. Aber direkt nach Spanien geht eigentlich nur noch das Wenigste, weil die sind auch gut ausgestattet.
Bevor man Sachspenden sammelt, sollte der Bedarf vor Ort erfragt werden. Die Vereine wissen, was genau ihre Partnerorganisationen akut benötigen und in welchem Zustand sich zum Beispiel medizinisches Material befinden muss, damit es noch verwendet werden kann. Gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht. Bevor sich zum Beispiel ausrangierte Waschmaschinen auf den teuren Transportweg machen, um dann vor Ort festzustellen, dass sie nicht funktionieren, ist es immer wichtig, vorab zu erfragen, was und in welchem Zustand es benötigt wird. Alle vier Frauen, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe, leisten ihre Tierschutzarbeit ehrenamtlich. Das heißt, neben Beruf und Privatleben. Und das, obwohl die Arbeit in einem Tierschutzverein allein schon eine Vollzeitbeschäftigung ist. Wie schaffen sie das?
Ich sag mal, 24/7 ist man irgendwie erreichbar. Und es gibt auch einige Leute, die rufen dann auch mal mitten in der Nacht an und sagen, mein Hund ist krank, was mache ich denn jetzt, obwohl man 200 Kilometer entfernt wohnt. Man hilft dann natürlich gerne und versucht, sein Netzwerk zu aktivieren. Und ja, ich sag mal, ich habe mich ja letztendlich dafür entschieden und ich wusste ja schon aus den vergangenen Zeiten, was das bedeutet. Aber so einen Verein zu führen, ist dann mal einfach noch eine Nummer anders, als jetzt einfach nur mitzuhelfen oder vielleicht in Anführungsstrichen nur zweite Vorsitzende zu sein, wobei bei uns im Verein ist das gleich verteilt, also erster, zweite Vorsitzender. Die Verantwortung ist gleich, die Arbeit ist die gleiche. Das ist so.
Gab es für dich da Überraschung oder war schon klar, was auf dich zukommen wird, wenn du einen eigenen Verein hast?
Ja, es gab eine Überraschung, dass es dann doch am Ende ganz schön viel ist, dass man irgendwann mal sagt, soziale Medien brauchst du gar nicht. Das ist so anstrengend. Also man verbringt unheimlich viel Zeit am Handy. Man beantwortet manchmal unendlich sinnlose Fragen. Letztendlich ist so der Zeitfaktor, der mich am Ende dann doch ein Stück weit überrascht hat, weil die Intensität jetzt eine ganz andere ist, als es vorher ist. Also wir haben zu unserem Partnertierheim fast täglich Kontakt. Wir kriegen natürlich jeden Notfall, der reinkommt, mit. Wir kriegen alles mit, was irgendwie Schwierigkeiten macht. Wir kriegen auch die schönen Dinge natürlich mit.
Ihr macht alles, was Tierschutz betrifft, nebenbei. Mhm. In so einem Verein steckt ja wahnsinnig viel Arbeit. Ihr müsst ja kommunizieren mit euren Partnerorganisationen, mit den Ländern. Da sind Sprachbarrieren. Dann müsst ihr mit Interessenten Gespräche führen. Ihr müsst mit Pflegestellen sprechen. Mhm. Und, und. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit mit Tierärzten kommunizieren, mit Transportunternehmen, wenn es eine Vermittlung gibt und. Wann macht ihr das? Wie ist das zeitlich eingetaktet, wenn ihr ja eigentlich Berufe habt, die euch die Brötchen auf den Tisch bringen?
Das fragen wir uns teilweise auch, wie wir das machen. Wir haben aber beide Jobs, die uns relativ viel freie Zeiteinteilung zulasten. Also wir können das schon so ein bisschen biegen.
Also es ist schwierig in Zahlen zu fassen, weil ja wirklich auch ganz, ganz viel zwischendurch nebenbei passiert. Also wir sitzen jetzt hier und ich hatte jetzt noch nicht aufs Handy geguckt, aber ich wette, wenn ich jetzt dann nach dem Interview aufs Handy gucke, habe ich wieder x Nachrichten, die beantwortet werden wollen. Gerade vorhin auf dem Weg hierher kam eine Nachricht auf mein E-Mail-Konto von einer Anfrage eines Hundes, die ich tatsächlich vergessen habe zu beantworten. Also die war 4 Tage her, genau 4 Tage, und ich hatte nicht darauf reagiert. Wollte ich aber. Ich habe sie noch nicht gelesen, die Beschimpfung, warum ich mich noch nicht gemeldet habe. Aber ja, sowas passiert dann halt auch mal, gerade wenn man auch viel im Kopf hat, viel zu tun hat. Dann muss man sich knicks- und kniefallmäßig entschuldigen.
Wir haben schon ein toughes Zeitmanagement. Jeder von uns hat Aufgaben im Verein, die wir so vom Grund her verteilt haben. Wenn eine Anfrage für einen Hund kommt, der aus, ich sage jetzt mal, meinem Tierheim, das ich betreue, kommt, dann muss ich das machen. Wenn eine Anfrage für einen Hund kommt, der in Ninas Bereich fällt, dann muss sie das machen. Klar haben wir beide auch ein Privatleben und wenn es harte Fahrt kommt, ergänzen wir uns immer. Ne? Ich kann auch mal hier sagen, Nina, das, ich habe keine Zeit jetzt und es geht gerade nicht, dann übernimmt Nina. Aber es ist schon ein toughes Zeitmanagement. Ich empfinde diese Erreichbarkeit, ne? Man muss schnell antworten, teilweise schon als Druck. Aber diese berufliche Situation, die wir beide privat haben, die erlaubt uns das ja, dass wir das irgendwie machen können. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Chef, wenn da mal das Handy geht und es ist eine Pflegestelle dran, die jetzt wirklich akut ein Problem hat und man reagieren muss, und das machen wir ja auch, der zwinkert da mit den Augen und sagt, na, wieder Tierschutzkram, gell? Und ich kann ja dann auch mal kurz rausgehen und dann mal kurz telefonieren. Also für mich geht es, trotzdem ist es schon tough. Also irgendwie hat man das Gefühl, man ist 24 Stunden mit Tierschutz beschäftigt, bin ich körperlich dann geistig.
Ja.
Und hat ja dann noch die eigenen Tiere zu Hause, die versorgt werden müssen. Und ihr habt ja beide auch nicht so hundertprozentig gesunde Tiere. Also die teilweise eben auch wirklich, ich meine, ihr habt kranke, ihr habt gehandicapte Hunde, die eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, die alt sind, die halt wirklich auch in einem Stadium sind, das fordert.
Ja. Ich bin ja gerade aus dem Gröbsten raus momentan tatsächlich. Meine ganzen Alten sind ja alle letztes Jahr weggestorben. 4 an der Zahl.
In einem Jahr.
In einem Jahr. Und momentan, gut, jung sind sie auch nicht mehr, aber halt so im Bereich von 10, 11. Das ist total entspannt, aber gesund ist da auch nicht wirklich einer. Und die Jungen im Bunde sind auch nicht gesund halt. Ne? Das ist dann immer so das Thema. Aber die liegen uns halt besonders am Herz, die Alten und Kranken.
Die fallen uns halt auch vor die Füße.
Ja.
Mittlerweile hat unser Verein ja nicht nur einen Ruf, Spanien, Italien, Galgos, sondern unser Verein hat ja mittlerweile auch einen guten Ruf. Wir können Handicapler, wir machen das auch gern und wir haben immer ein Herz für Hunde, die spezielle Bedürfnisse haben. Ganz oft nehmen wir sie eben selber und so wächst auch eine Hundegruppe. Also ich habe jetzt 8. Da ist keiner, wie bei Nina auch, keiner gesund. Im Gegenteil, also ich habe 2 Totgeweihte im Moment zu Hause, die schon eine extreme Betreuung auch brauchen. Und das kommt zur Anstrengung der Tierschutzarbeit hinzu. Ich meine, Tierschutz ist ja kein Nebenjob, den du anknipst und ausknipst, das ist ja eine Lebenseinstellung. Und natürlich haben wir eben auch Tiere zu Hause, die spezielle Bedürfnisse haben und aus dem Tierschutz sind. Ich habe jetzt auch noch Ziegen. Es ist schon teilweise sehr viel und man ist ja unterm Strich auch nur ein Mensch. Und wenn ich dann mal einen Tag nicht zurückrufe und mache eine WhatsApp-Nachricht auf und kriege dann hier so eine Litanei an Qualität und warum meldet sich keiner, wo ich mir denke, wir sind ja auch Menschen und wir haben auch ein Leben im reellen Leben. Und wenn ich dann da sitze, ich hatte das wirklich einmal, da habe ich neben meinem blutenden Hund gesessen und es kam genau zu dem Moment eine Nachricht, warum meldest du dich nicht? Wo ich dann auch manchmal dazu neige zu sagen, ja, weil es jetzt gerade einfach nicht geht. Aber ich denke, wenn man im Tierschutz arbeitet, darf man es nicht als Belastung empfinden. Man darf die Menschen nicht als Belastung empfinden und auch seine Hundegruppe nicht, die mit dem Tierschutz wächst. Also wie viele Hunde haben wir mehr, seit wir aktiv Tierschutz betreiben?
Mein letzten Notfall habe ich aus dem Tierheim mitgenommen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie Grenzen setzen, ne? wenn wir Notfall sehen. Und das war nicht mein erster, den ich aus dem Tierheim mitgenommen habe.
Der dritte, oder?
Mein dritter aus dem Tierheim.
Hier, aus dem deutschen Tierheim.
Ja, aus dem deutschen Tierheim. Da bin ich einmal in der Woche ehrenamtlich zum Gassi gehen. Das ist bei mir im Dorf oder in der Stadt. In der Großstadt. Genau, das versuche ich halt schon auch, das örtliche Tierheim zu unterstützen. Und wenn mir da so einer vor die Füße fällt wie der Helge letztes Jahr oder wie jetzt die Nikita, das geht nicht. Die lasse ich dann da. Ne? Das ist halt ganz schlimm. Die Alten, die gucken auch immer sofort ins Herz. Ne? Die wissen genau, okay, da läuft sie. Ne? Das ist wie so ein Buschfunk, glaube ich, ins Heim dann.
Die ist wieder da.
Gleich kommt sie um die Ecke, da musst du ganz besonders süß gucken.
Es ist immer so schön, wenn ich dann ein WhatsApp-Foto kriege von Nina, da ist dann ein alter Hund aus dem Tierheim drauf. Ich erkenne ja mittlerweile die Gelnhausen-Tierheim-Zwinger. Sie muss dann auch gar nichts mehr dazu schreiben. Ich weiß dann immer schon, okay. Ja, erstmal, also ich Pflegestelle. Ja. Es ist ein alter, kranker Hund, der 0,0 Vermittlungschancen hat. Klar, bis Pflegestelle. Das ist total sinnig und das hat auch immer funktioniert. Und du vermittelst den auch weiter. Ja.
Auf jeden Fall.
Also wir reden uns das dann teilweise auch schon.
Dafür hat man doch Freunde.
Ja, und man merkt halt vielleicht, wir denken halt weder in Rasse noch in Ländergrenzen. Ja. Ne? Also wenn ein Hund Hilfe braucht, braucht er Hilfe. Ob er in Italien, Bosnien, Rumänien, Polen, sonst wo sitzt. Oder ob er eben in Deutschland in einem Tierheim sitzt. Wenn wir helfen können, helfen wir halt.
Ja.
Ein Vorwurf taucht immer wieder auf, wenn es um Auslandstierschutz geht. Warum müssen überhaupt Hunde aus dem Ausland nach Deutschland geholt werden? Unsere Tierheime hier sind doch voll mit Hunden. Wie reagieren die Vereine auf solche Vorwürfe?
Warum öffnet man die Pforten? Also für mich gibt es halt einfach keine Grenzen. Tierschutz ist Tierschutz. Und da, wo Leid ist, muss geholfen werden. Und mir ist das vollkommen egal, wo das ist. Und mir ist, oder uns als Verein, uns als Menschen, ist es tatsächlich auch egal, was es für ein Tier ist. Oder ob es überhaupt ein Tier ist. Weil wir helfen ja auch Menschen. Wir fahren ja auch in Flutgebiete, in die Eifel und Co. und helfen da.
In Kriegsgebiete.
Oder in Kriegsgebiete wie in die Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, wir sind sofort los. Haben Spendentransporte gemacht, sind dahin gefahren, haben Menschen rausgeholt, haben Tiere rausgeholt. Das sind halt wir. Und wenn uns jemand mit solchen Vorwürfen kommt, dann ist es tagesformabhängig, wie diese... Wie diese Reaktion dann ausfällt tatsächlich.
Okay. Also, ja, und vor allem ist es halt auch ein Vorwurf. Also ich habe das tatsächlich auch schon als interessierte Frage einfach im Laufe von einem Gespräch entgegengebracht bekommen. Und wenn man merkt vom Tonfall her, das ist wirklich einfach eine Frage, hinter der ein Interesse steckt, dann antworte ich auch. Und da ziehe ich auch Argumente und Anekdoten und erkläre unsere Vereinsarbeit total gerne. Wenn ich merke, es ist ein Vorwurf, reagiere ich tatsächlich nicht mehr. Weil wir beide müssen das machen. Wir müssen uns einig sein, wo wir helfen wollen, wem wir helfen wollen. Wir können nicht jedem helfen, das stimmt wirklich. Das ist eine abgenutzte Floskel, aber das ist wirklich so. Du kannst nicht die ganze Welt retten. Und ich glaube, aus diesem Idealismus ist man auch irgendwann mal rausgewachsen. Aber da, wo wir helfen können, da machen wir es. Und Nina und ich sind fernab von Rasse, Länder, Religionsgrenzen, also jegliche Art von Grenzen, die Menschen bauen, die sind uns einfach wurscht.
Dieses Sprichwort, wir retten nicht die Welt, aber wir retten die Welt für dieses Lebewesen.
Ja,
klar. Das ist einfach so.
Ich finde, auch wenn die Frage aus Interesse gestellt wird, ist sie durchaus berechtigt. Und wenn die Frage aus Interesse gestellt wird, dann von Menschen meist, die überhaupt noch nicht viele Berührungspunkte mit Tierschutz haben.
Das ist richtig, ja.
Und das ist dann halt eine naheliegende Frage. Und dann finde ich sie auch gut, dass sie gestellt wird, weil man dann halt die Chance hat, eben auch zu erklären, warum setzt man sich so sehr für Auslandstierschutz auch ein. Also für uns sind die Galgos oder die spanischen Hunde unser, wie sagt man jetzt?
Baby.
Ja, schon irgendwie. Für uns ist halt klar, also wenn wir helfen oder wo wir helfen können, das ist dann halt in Spanien, weil wir ja selber zwei Spanier haben und einfach völlig verliebt in diese Hunde sind und wissen, mehr können wir nicht. Wir können uns nur auf eins fokussieren. Wir können jetzt nicht Rumänien noch und Griechenland und alle, die Hilfe brauchen, denen können wir nicht allen helfen, weil das schaffen wir einfach nicht.
Aber das ist ja schon mehr als genug. Ich finde, dass das tatsächlich mehr als genug ist, überhaupt irgendwo zu helfen und überhaupt irgendwo was anzupacken. Und ich glaube, dass dieser Aspekt Publicity, den ihr ja macht, den unterschätzt man tatsächlich, finde ich. Weil ja. Nina und ich, wir haben nicht noch Zeit für Mods Publicity. Wir haben nicht noch Zeit fürs 500. Tränendrüsen-Video. Wir haben Zeit für alles, aber dafür nicht noch. Und es ist wichtig, dass es Menschen wie euch gibt, die sagen, hier, ihr zwei Hillbillys hier, wollt ihr mal für ein Interview kommen? Das ist nämlich gut, weil es gibt Publicity. Und es gibt auch anderen Vereinen Publicity. Es ist ja wurscht, du machst diese Interviews ja mit vielen Menschen.
Ja, und das ist halt dieses, ich kann nicht überall helfen, ist aber ja von der Grundeinstellung schon, ich helfe.
Genau.
Und das ist so wichtig, weil die Leute, die fragen, ja, warum rettet ihr nicht erstmal die Viecher hier in Deutschland? Das sind die, die halt einfach nichts tun.
Also wie gesagt, ich höre diesen Satz öfter. Warum macht ihr da im Ausland? Wir haben doch in Deutschland genug Tiere, denen man helfen kann. Man wird so ein bisschen angepiekt. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ist das jetzt echt einer, der dir so ein bisschen, der dich aus der Reserve locken will, der dich an die Wand stellen will, der die Intention eigentlich boshaft ist? Oder ist das einer mit Interesse?
Ja, aber das hörst du ja direkt oder du siehst es
ja. Ja, genau. Direkt. Aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich, egal wie das formuliert war, dann auch so aus der Jacke gefahren bin, weil ich es zu oft wirklich gehört habe. Und ich stelle genau diese Fragen dann irgendwann, wenn ich merke, das ist einfach nur ein Provokateur, der eigentlich meine Meinung gar nicht hören will, stelle ich ja dann auch irgendwann Fragen im Sinne von, okay, du musst ja nicht im Auslandstierschutz helfen, du musst ja nicht mal im Tierschutz helfen, aber was machst du denn dann? Spendest du mal Klamotten ans Kinderheim, ans Örtliche oder gehst du mal zur Tafel und schöpfst da mal Suppe raus? Oder wenn es nur der Oma nebenan einen Sack Kartoffeln ins Haus tragen ist oder... Und diese Menschen, die das aus einer bösen Intention heraus machen, ist meine Erfahrung, dass sie, wie du es gesagt hast, eigentlich gar nicht helfen. Weder Mensch noch Hund noch Grashalm noch Käfer. Es ist schon so, dass du es mittlerweile gut unterscheiden kannst, was da wohinter ist. Und dass die, die eigentlich am wenigsten machen, am lautesten plärren. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich tatsächlich schade. Ich mag Menschen, ich mag sie gerne, aber ich mag nicht mehr alles verstehen, wie sie handeln. Und wir können ja mittlerweile für uns ganz gut rauskristallisieren, bewegt es uns noch oder lassen wir es halt einfach.
Und auch da ist es wieder voll tagesformabhängig.
Ja, du gehst jetzt zum Kickboxen und ich werde Leistungsschwimmer.
Was ist euer Antrieb, Auslandstierschutz zu machen, speziell in Spanien?
Der Antrieb ist ein ziemlich persönlicher, weil ja unsere Hunde alle daherkommen.
Ja, aber für die habt ihr euch ja auch irgendwann mal entschieden.
Für die haben wir uns irgendwann mal entschieden, das ist richtig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich hier in Deutschland geguckt. Auch viele große Tierheime in Deutschland nehmen ja Auslandstierschutzhunde auf, nehmen das Beispiel Koblenz. Ein wirklich sehr, sehr gut organisiertes Tierheim, wo wir uns einfach auch ein paar Infos geholt haben, was kann man machen, wie kann man das baulich gestalten und so weiter und so fort. Das war so unser erster Ansatz, um deutsche Tierheime zu besuchen. Also Tierheime, die sich selbst irgendwie aufgebaut haben, die in den sozialen Medien einfach einen super guten Eindruck gemacht haben, damit wir einfach mal sehen, was ist möglich, was kostet das alles, was kostet es, wenn wir da so einen Boden reinlegen und so weiter, dass wir mal Informationen so aus erster Hand bekommen. Nochmal zu deiner Frage zurück. Ich bin auf Tierschutzorganisationen gestoßen, die ja komischerweise überwiegend Auslandstierschutzhunde hatten. Also ich war auch im Tierheim Berlin auf den Seiten gewesen. Da waren nicht so viele Hunde, die mich angesprochen haben. Das sind, so wie es eigentlich heute auch noch ist, es sind viele Listenhunde dort, die ich nicht wollte, zu denen ich auch heute wenig Verbindungen habe, wobei ich natürlich jetzt ein ganz anderes Wissen darüber habe, aber mich hat kein Hund angesprochen. So als Laie, wie ich damals mir einen Hund ausgesucht habe, wollte ich einen Hund, der mich irgendwie vom Bild her anspricht. So, und dann, wie meine erste Vermittlung gelaufen ist, darf man eigentlich heute gar nicht mehr erzählen, so, weil man so heute nicht mehr vermittelt. Bin da hingefahren, man hat mir den Hund auf den Schoß gesetzt und dann bin ich mit dem los. So. Schäferhund-Mix aus Polen. 7 Jahre alt, unkastriert, kleiner Beißer. Ich habe mich auch durchgebissen. So bin ich zum Auslandstierschutz gekommen und kann dir das heute gar nicht mehr sagen. Für mich war es nie eine Frage, also wo der Hund herkommt. Es darf eigentlich auch keine Frage sein, wo der Hund herkommt. Ob der aus Deutschland kommt oder ob der aus Spanien, aus Rumänien, aus der Türkei oder sonst irgendwo herkommt, das ist egal. Letztendlich sind es alles Lebewesen und das ist auch das, was ich heute sage. Ich meine, es fragt auch keiner, wo die Bananen herkommen, die er konsumiert. Und wenn mich ein Lebewesen so anspricht, wo ich sage, mit dem möchte ich gerne mein Leben verbringen, dann ist mir das egal, wo der Hund herkommt. Was immer wieder eine Frage natürlich ist, wenn man Vermittlung macht und die Leute einen eigentlich bloß anrufen und dann selber fragen, warum muss es dein Hund aus dem Ausland sein? Warum macht der das denn nicht hier? Solche Leute rufen einfach bei dir an, also die antworten auf eine Anzeige und fragen dich dann, warum du sowas machst. Wo ich dann einfach sage, ich könnte es ihnen jetzt erklären, aber ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Also für mich ist es wichtig, dass ich dahinter stehe. Es könnte auch genauso gut, ich meine, wir haben mittlerweile wirklich auch viele Verbindungen hier in Deutschland, wo ich sage, wenn ihr Hilfe braucht, sagt uns Bescheid, wir gucken, was wir tun können. Aber dann stehe ich hinter dieser Arbeit, die diese Leute machen und nicht, wo die Tiere herkommen. Und genauso ist es jetzt in Spanien. Das sind Freunde von uns mittlerweile. Ich stehe hinter dem, was dort gemacht wird, weil ich weiß, die machen gute Arbeit. Die versuchen das, was so wichtig ist, was hier so selbstverständlich ist, dass so viele Kinder mit Tierschutz ja hier eigentlich schon in Berührung kommen. Und ich will jetzt nichts von der ganzen Ernährungsindustrie erzählen, das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist hier in Deutschland so selbstverständlich, dass man einen Hund aufnimmt, dass man den irgendwie ganz anders erzieht, was in Spanien oder im Ausland einfach noch nicht der Fall ist. Und die gehen in die Schulen, die nehmen die Jugendlichen mit und die machen Infotage im Tierheim, in dem kleinen Tierheim. Da wird schon so viel gemacht, wo ich sage, da stehe ich absolut dahinter. Und darum möchte ich gerne, dass das vorankommt. Also das hat nichts mit Ausland als solches zu tun, sondern es hat einfach mit der Sache zu tun. Nach Corona haben wir auch riesengroße Probleme in den Tierheimen. Wir haben ganz andere Probleme. Also Wir haben eigentlich, ich sag mal, Luxusprobleme insofern, dass sich Leute Hunde holen, wo sie denken, na, das ist jetzt ein Wellensittich. Den kann ich mal jetzt hier irgendwo so nebenan in den Käfig sperren und dann ist gut. Das funktioniert aber mit diesen sozialen Lebewesen überhaupt nicht. So, und das ist ja unsere Grundproblematik, die wir hier in den deutschen Tierheimen haben. Da haben wir halt auch viel Erfahrung gemacht, wo Tierheime einfach sagen, na, du bist 60, du kriegst keinen Hund mehr. Wo ich sage, warum denn nicht? Du bist alleinstehend, du kriegst keinen Hund mehr. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Also das sind Bedingungen, die Tierheime aufstellen. Nicht alle Tierheime, aber das sind so, die dann einfach zu uns kommen und sagen, also ich bin rüstig, ich bin zwar schon etwas älter, ich habe aber einen Riesenplan B im Hintergrund. Warum kann ich dann keinen Hund mehr haben? Und das sind Leute, die haben Zeit und Geld. Das kommt auch noch mit dazu, ne? Wo ich einfach sage, na, warum sollst du keinen Hund haben? Also von uns würdest du durchaus einen Hund bekommen.
Ja, klar.
Auch alles so Sachen, wo es dann wahrscheinlich ein Stück weit manchmal einfacher ist, einen Hund über einen Auslandstierschutz zu bekommen. Aber es hängt halt immer daran, dass man sich die Zeit nehmen muss, sich mit den Menschen auseinandersetzen muss und es eben mehr als ein Treffen geben muss. Man muss sich kennenlernen, um dann wirklich, wie du auch sagst, am Ende eine gute Vermittlung zu haben. Ne? Mhm.
Freiwillige Helfer sind wichtig für die Arbeit in den Tierheimen vor Ort. Vor allem die größeren Einrichtungen können jede helfende Hand gebrauchen. Wir selbst waren schon bei FBM in Sevilla und haben mit angepackt. Gugu erzählt, dass auch Galgos del Sur in Córdoba auf Volontäre angewiesen ist.
Wir sind ein kleines Team da unten. Wir haben Helfer, die wir angestellt haben. Wir haben zwei Tierärzte. Wir brauchen Volontäre. Und das ist in Spanien unheimlich schwer. Denn da ist man geschwind total begeistert. Und dann kommt vielleicht eine gute Saison und man möchte wieder mehr in Urlaub fahren oder man möchte schwimmen gehen. Und da bräuchten wir viel, viel mehr Unterstützung. Und wir sind dankbar drum, wir haben hier in unserer Community, sage ich jetzt mal, immer wieder Menschen, die sagen, sie trauen sich das zu und sie fliegen für 5 bis 7 Tage nach Spanien und helfen dann im Refugio. Es ist momentan so, dass eben niemand dort schlafen kann, weil wir die Räumlichkeiten noch nicht haben und das wird dann halt ein bisschen teuer. Flug, ich brauche ein Auto, ich brauche eine Pension, ein Hotel oder ich gehe auf den Campingplatz. Und ich sollte, wenn möglich, Spanisch oder Englisch können. Denn jede Sprachbarriere bringt Gefahr mit sich. Und wenn mir die Pfleger so sagen können, wie ich meinen Tagesablauf zu gestalten habe, dann ist es beim ersten Mal, wenn ich da runtergehe und überhaupt zum Tierschutz arbeite, ist es ganz, ganz wichtig. Und diese Schwierigkeiten, die haben wir, weil es macht sich keiner einen Begriff, wie aufwendig und vor allem wie belastend es sein kann, in so einem lauten Tierheim zu arbeiten. Ich weiß, wie ich gestrickt bin, aber andere Menschen empfinden das vielleicht noch ein bisschen sensibler und weinen dann, weil sie die vielen Hunde da im Zwinger sitzen sehen oder weil einer süßer wie der andere ist und sie würden am liebsten alle mitnehmen und sie verlassen dann den Ort und müssen ganz viele Hunde zurücklassen. Das wiederum, ich bin hier, ich kann das auffangen, wenn ich mit den Personen telefoniere, aber das bedeutet auch mehr Arbeit für die spanischen Helfer. Denn wenn die merken, dass einer wirklich an der Grenze seiner Belastbarkeit läuft, dann müssen die schauen ganz schnell, dass die den wieder rausholen aus dem Ganzen. Denn dann passieren Fehler. Dann ist man mit sich und mit seinem Leid so beschäftigt, dann hört man nicht zu. Dann bringt man vielleicht den Hund in den falschen Zwinger, was für den Hund tödlich sein kann. Oder, ich meine, Medikamenten, mit sowas hat der Volontär nie was zu tun. Aber es ist trotzdem sehr belastend und es ist belastend nachher für das ganze Team.
Noch ist die geplante Begegnungsstätte bei Galgos del Sur nicht gebaut und es gibt noch keine Unterkünfte für Volontäre direkt am Tierheim. Aber das soll kommen. Wenn es soweit ist, gibt Gugu zu bedenken.
Es muss jedem bewusst sein, wenn er in dieser Unterkunft schläft, dann hat er keinen ruhigen Schlaf. Denn es ist ein Tierheim nebendran. Es ist gut isoliert, aber es ist laut. Es ist einfach laut und es ist nicht so komfortabel. Und ich bin halt im Agrargebiet. Ich bin nicht in der Nähe von irgendeiner Großstadt. Wenn ich nach Cordoba reinfahren möchte, dann habe ich 20 Kilometer zu fahren. Aber es ist für 5 Tage, denke ich mal, gehört es vielleicht für manch einen dazu, dass er dabei ist, wenn Hunde abgegeben werden. Auch sowas erleben zu dürfen oder zu müssen, bringt einem für sich selber unheimlich viel. Es ist ja nicht nur, dass man reinigt und dass man die Tiere knuddelt, sondern da gehört so, so viel dazu zum Tierheimalltag. Und wenn man das dann ein paar Mal mitgemacht hat und sich so ein bisschen alten Hasen nennen kann, ja, auf diese Menschen, da sind wir unheimlich stolz, wer dann einmal kommt und wer sich das dann getraut, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal zu machen. Und das kannst du genauso beurteilen und wahrscheinlich sagen, wie wichtig dir das ist. Es ist ja dann zum Schluss irgendwo so dieser Wunsch, ich möchte einmal und zweimal im Jahr da runter und möchte helfen.
Ja, es zieht einen auf jeden Fall wieder hin.
Es zieht einen wieder hin.
Kerstin berichtet dagegen, dass das Tierheim in Segovia so klein ist und dadurch die Abläufe so gut koordinieren kann, dass es nicht auf Volontäre angewiesen ist.
Gibt es die Möglichkeit, in Segovia als freiwillige Helfende hinzufahren?
Eher weniger. Die beiden, die dort angestellt sind, die haben ihren Ablauf. Und helfen ist immer schwierig, weil man selber hat 1000 Fragen. Wenn man das nicht eine Zeit lang macht, hilft man eigentlich nicht, man stört.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich dann nochmal was anderes. Einfach auch größenabhängig. Ne? Ab einer gewissen Größe brauchst du einfach die Unterstützung, weil du die können den Großteil der Arbeit nur mit Freiwilligen schaffen.
Ja.
Das war die erste von 2 Folgen zu Tierschutzvereinen im Auslandstierschutz. In der 2. Folge erzähle ich, wie eine Vermittlung abläuft. Es geht um Rückläufer, die Auswirkungen aktueller Krisen auf die Vereinsarbeit und die Entwicklung und Ziele in Spanien. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Podenca Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar dalassen. Im Profil findet ihr auch eine kleine Fotoreihe angeheftet mit dem Titel A Galgo in the Olive Grove oder Ein Galgo im Olivenhain. Schaut mal rein. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Situation der Jagdhunde in Spanien oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@triton.de, C-R-I-T-O-N. Alle Links und Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima!